HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck. Eine Woche ist es nun her, dass ein 40 Jahre alter Mann einen 8-jährigen Jungen und seine Mutter auf das Gleis vor einen heranfahrenden ICE am Frankfurter Hauptbahnhof gestoßen hat. Die Mutter konnte sich retten, der Junge ist dabei gestorben. Seither wird unter anderem darüber diskutiert, ob es mehr Sicherheit an deutschen Bahnhöfen braucht. Bahn ruft nun eine Sicherheitsprojektgruppe ins Leben. Wir haben hr-Info-Reporter Frank Angermund gefragt, was genau macht diese Gruppe?
Ja, sie sitzt zum einen in Berlin zusammen, das sind rund 20 Leute, Experten der Bahn, Mitglieder der Bahn, Führung der Bahnspitze und der Bundespolizei. Und die diskutieren darüber, was ist überhaupt möglich, um unsere Bahnhöfe sicherer zu machen, was ist auch sinnvoll, was ist machbar, umsetzbar und was macht es tatsächlich sicherer und nicht nur gefühlt. Das ist ja beides wohl auch wichtig für diese Gruppe. Da wird über mehr Sicherheitspersonal, mehr Polizei diskutiert werden, aber es gibt tausende Bahnhöfe in Deutschland und auch in Hessen gibt es hunderte und es ist ein großer Unterschied, ob ich den Frankfurter Hauptbahnhof sicherer machen will oder den Bahnhof in Dreieich-Buchschlag. Das ist ein großer Unterschied. Die Bahn verspricht, alles zu durchdenken, was sinnvoll ist und das dann eventuell individuell nach Bahnhof auch umzusetzen und im zweiten Schritt wird es natürlich auch um Kosten gehen.
Über welche technischen Lösungen wird denn da gesprochen?
Auch hier hat man mir gesagt, alles was denkbar ist, kommt auf den Tisch. Das fängt an mit Bahnsteigkarten, die könnte man ja einführen, bis hin zu diesen Techniken, wo sich Türen öffnen, wenn der ICE oder die Bahn erst im Bahnhof schon am Gleis steht. Aber allein bei diesen Türen, da zeigt sich, wie komplex dieses System Bahn ist. Allein die verschiedenen ICE-Baureihen haben unterschiedliche Türenanordnung. Also, wie will man diese Technik anpassen? Eine S-Bahn ist wieder was anderes oder so eine doppelstöckige Bahn. Das ist also super schwierig, das umzusetzen. Vielleicht auch unmöglich hier in Deutschland. Oder wenn der Zug dann plötzlich eine andere Reihenfolge hat. Es hat auch Schwierigkeiten. Die Sicherheitsgruppe soll sich aber mit all diesen Möglichkeiten auseinandersetzen und eben herausfiltern, was ist sinnvoll und was beeinträchtigt nicht noch die Mobilität von uns Reisenden und Pendlern.
Und wann werden wir mit Ergebnissen rechnen können?
Das Treffen ist erstmal konstituierend. Die ganzen Ideen und Möglichkeiten werden dann in Expertengruppen erarbeitet. Da sitzen dann eventuell auch externe Experten und auch die Polizei. Und die Ergebnisse präsentieren sie dann erstmal wieder der Projektgruppe. Und der Sprecher sagte, Aktionismus, das klingt ja sehr nach Aktionismus, sei fehl am Platze. Das wollen sie eben nicht. Aber sie müssen es umsetzen. Und zwar dann müssen die Ergebnisse vorliegen, wenn dieser Sicherheitsgipfel stattfindet, den Horst Seehofer letzte Woche ins Spiel gebracht hat. Allerdings ist der noch nicht terminiert.
Braucht es mehr Sicherheit in Bahnhöfen? Eine neue Projektgruppe wurde dazu ins Leben gerufen. Frank Angermund hat informiert. Hessens Umweltministerin Priska Hinz will, dass Kommunen mehr gegen Schottergärten unternehmen. Kritiker nennen sie die Gärten des Grauens. Gemeint sind Pflastersteine, Kieselsteinbeete oder Schottersteine. Dort, wo eigentlich bunte Blumen und Büsche wachsen könnten, sagt die Ministerin. hr-Info-Reporterin Vajas Stavrianos hat sich mit dem Thema befasst. Warum will Priska Hinz nun dagegen vorgehen?
Ein Aspekt ist das Thema Trockenheit und Grundwasser. Schotter oder Kieselsteine behindern nämlich das Eindringen des Regenwassers in die Erde und damit auch ins Grundwasser. Außerdem wird Schotter meistens auf Folie gelegt, die ist wasserdicht. Also sickert das Wasser nicht in den Boden und bei Starkregen wird es sozusagen umgeleitet und es kann zu vollgelaufenen Kellern und Gullis kommen.
Steine heizen sich ja auch ziemlich auf. Wieso sind diese Schottergärten denn eigentlich so in Mode gekommen und so beliebt?
Die meisten Leute, die solche Gärten anlegen, wollen es schön ordentlich haben und kein Unkraut zupfen. Und die Baumärkte sprechen inzwischen auch nicht mehr von Gartenmöbeln, sondern von Outdoor-Wohnzimmern. Und auch in diesen Wohnzimmern will man weder Kleintiere noch Wildwuchs oder Unkraut haben. Also draußen wie drinnen alles schön keimfrei und sauber. Das bedeutet aber, dass kleine Insekten und Regenwürmer immer weniger Platz haben, Bienen immer weniger Blüten vorfinden und so auch Vögel weniger Futter haben. Die fressen ja die Insekten. Es ist also ein Teufelskreis, der absolut kontraproduktiv fürs Klima ist.
Was machen denn Städte und Gemeinden nun dagegen? Und dürfen die Schottergärten einfach so verbieten?
Naja, die Baugesetzbücher der meisten Bundesländer bestimmen ja sowieso schon, dass Flächen rund um bebaute Grundstücke wasserdurchlässig sein sollen und zu bepflanzen oder zu begrünen sind. In Hessen ist das genauso. Wiesbaden und Kassel will jetzt aber auch noch genauer in ihren Grünsatzungen festlegen, was damit genau gemeint ist. Hanau hat in seinem Neubaugebiet Pionierpark sogar schon Steingärten verboten. Und auch Fulda achtet besonders in den Neubaugebieten jetzt besonders auf die Begrünung.
Verbote in Satzungen, das ist ja das eine, aber wie sieht es mit Anregungen von Seiten der Kommunen aus?
Also die bemühen sich wirklich, Anreize zu schaffen. So hat die Stadt Marburg in diesem Jahr einen Wettbewerb ausgelobt, um Gärten und Balkone mit hoher biologischer Vielfalt auszuzeichnen. Städte wie Darmstadt oder Frankfurt subventionieren die Begrünung rund um Privathäuser, Firmen oder sogar Gebäuden mit bis zu 50.000 Euro. Und auch das Pflanzen von Bäumen wird bezuschusst. Und viele Grünflächenämter bieten auch Infobroschüren an, wie man den Garten umweltfreundlich gestalten kann. In Frankfurt sieht man auch mal mitten im Wohngebiet öffentliche Grünflächen, die insektenfreundlich bepflanzt worden sind. Also es ist ein harter Kampf um jeden Zentimeter Grün.
Umweltministerin Priska Hinz kämpft gegen Schottergärten, die keinen Lebensraum für Insekten bieten. Vaya Stavrianos war das mit Einzelheiten. Ein Fachwerkhaus im Zentrum von Sörewald-Eiterhagen im Landkreis Kassel ist in der Nacht bis auf seine Grundmauern abgebrannt. Dabei wurde eine 68-jährige Bewohnerin getötet. Infolge des Brandes wurden auch zwei Nachbarhäuser beschädigt. hr-Info-Reporter Carsten Gohlke berichtet.
Dicke Rauchwolken ziehen über den Kirchturm von Sörewald-Eiterhagen. Die Feuerwehren aus Kaufungen-Helser und eben auch aus Sörewald löschen die letzten Brandnester im komplett bis auf seine Grundmauern niedergebrannten Fachwerkhaus in der Mühlenstraße. Die Anwohner sind geschockt. Astrid Braunisch.
Das war ehemals ein Café und er hat ja unten die kleine Kneipe drin. Junger Mann mit Freundin und schlecht. Und nebenan das Ehepaar mit zwei Kindern. Ja, das Haus ist auch hin. Ne? Wir hatten auch Angst, dass Fachwerk alles ruckzuck, Funkenfluch, ne? Ist schon schlimm, ist ganz schlimm.
Drei Personen sollen sich bei Ausbruch des Brandes in dem alten Fachwerkhaus befunden haben. Der 28-jährige Eigentümer und seine 22-jährige Freundin konnten sich retten, wurden aber mit Verdacht auf leichte Rauchvergiftung in das Kasseler Krankenhaus gebracht. Die 68-jährige Mutter des Mannes konnte nur noch tot geborgen werden. Sie ist im Haus verstorben. Eine genaue Untersuchung des Brandobjektes ist aber noch nicht möglich, denn noch kann die Feuerwehr nicht in das Gebäude eindringen, so der Einsatzleiter Stefan Saftig.
Aber aufgrund des anhaltenden Brandverlaufes müssen wir da erstmal gucken. Da können wir erstmal momentan keinen in das Gebäude reinschicken.
Aktuell herrschen im Brandobjekt Temperaturen von 200 bis 250 Grad, so die Feuerwehr.
Also trockenes, altes Material, was uns jetzt halt noch Sorgen macht. Aber ich denke mal, das kriegen wir ganz schnell in den Griff.
Die alte Bausubstanz hat die Feuerwehren vor eine besondere Herausforderung gestellt. Die dichte Bebauung im Ortskern von Eiterhagen ließ auch ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude befürchten. Der Bürgermeister von Sörewald, Michael Steisel.
Die Giebel haben gebrannt. Die Gebäude sind allerdings statisch so in Mitleidenschaft gezogen, dass derzeit ein Statiker das gesamte Gebäude nochmal überprüft, damit die Feuerwehr dann gegebenenfalls eine weitere Nachsuche vornehmen kann.
Die vierköpfige Familie aus dem Nachbarhaus konnte sich selbst unverletzt retten. Familie Winter, die ehemaligen Besitzer des abgebrannten Fachwerkhauses und Nachbarn, haben bereits bei Entdecken des Brandes gleich selbst erste Maßnahmen zum Gebäudeschutz ergriffen.
Wir haben mit einem Gartenschlauch versucht, dass das Feuer nicht überspringt aufs Elternhaus mit zwei Schläuchen.
Waren knistern wie Hagel und da waren die Flammen auch schon da. Ne? Schreck in der Morgenstunde.
Wenn das einmal lodert, dann gibt es kein Halten mehr.
Zur genauen Brandursache gibt es noch keine Erkenntnisse. Der Schaden wird derzeit von der Polizei mit rund 300.000 Euro beziffert.
Brand in Eiterhagen im Landkreis Kassel. Eine Frau kam in den Flammen ums Leben. Carsten Gohlke hat berichtet. Sie sind klein, wendig und umstritten. Elektroroller, seit 4 Wochen fahren sie durch Frankfurts Straßen. Seit Monaten wird über sie diskutiert. Aber wer hat Recht behalten? Die Verfechter der E-Flitzer oder die besorgten Fußgänger mit Angst vor Unfällen? hr-Info-Reporterin Sophie Spelzberg zieht für uns Bilanz.
Eine Rollerfahrt über die Frankfurter Einkaufsmeile Zeil. Ein paar Geschäftsleute im Anzug kreuzen hier den Platz auf türkisfarbenen E-Rollern. Ein paar Jugendliche kurven auf orangefarbenen vor der Hauptwache hin und her. Nichts Besonderes mehr, die Leihroller gehören längst zum Stadtbild. Die Nachfrage groß, sagt Daniel Horn vom Anbieter Tier.
Wir sind hier in Frankfurt mit etwas über 400 Rollern gestartet. Mittlerweile haben wir das schon in 2 Schritten erweitert. Das heißt, wir sind jetzt bei etwas über 800 Rollern.
Dazu kommen noch einmal mehrere hundert Roller von 2 weiteren Anbietern. Viele haben die selbst schon ausprobiert.
Hauptsächlich für den Fun-Faktor, weil es sehr viel Spaß macht, durch die Gegend zu fahren und gerade bei warmem Wetter sich nicht in eine volle Bahn stopfen zu müssen.
Nach Frankfurt reinzufahren und sich dann in Frankfurt mit den Dingern zu bewegen, ist schon eine schöne Sache.
Alle 3 Tage oder sowas benutze ich das ungefähr.
Doch die rege Rollernutzung bringt auch Gefahren mit sich. Polizeisprecherin Chantal Emch.
Ich denke, dass viele noch nicht ganz informiert sind bzw. sehr unsicher sind, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Wir haben schon vereinzelt Unfälle gehabt, vom leichten bis zum tatsächlich auch schweren Unfall. Dort sind zwei auf einem E-Scooter unterwegs gewesen. Die sind dann beide gestürzt. Die Fahrerin hat sich schwer verletzt, ist stationär in ein Krankenhaus gekommen und der Beifahrer in Anführungsstrichen, der hat sich leicht verletzt.
Außerdem in der Unfallbilanz ein angefahrener Fußgänger mit Fahrerflucht. Eine Situation, auf die die Polizei reagieren musste. Seit 3 Wochen kontrolliert sie verstärkt E-Roller.
Wir hatten jetzt im Zuge dieser speziellen Kontrollen jemanden, der tatsächlich unter Drogeneinfluss unterwegs war. Und die E-Scooter waren zum Teil auch deutlich zu schnell. Also sie waren schneller als erlaubt.
Die Reaktionen der Passanten auf die E-Roller bleiben bei solchen Vorfällen gemischt.
Ich wohne in Sachsenhausen. Da sind Bürgersteige mit Kaffee, mit Blumen, mit Geschäften, mit Kindern. Sie fahren durch, ohne zu gucken. Gnadenlos.
Ich habe die vorhin unten am Main gesehen. Da war viel Platz, da fand ich es nicht gefährlich.
Dabei sollten sie dort am Main eigentlich überhaupt nicht fahren. Denn Parks, Gehwege und Fußgängerzonen sind tabu. Darauf achten auch die Verleiher.
Die Zeil ist eine dieser Zonen. Das heißt, bei uns wird automatisch auf 5 km/h gedrosselt.
Der Roller pegelt per GPS-Signal die Geschwindigkeit herunter. So sollen sich die Fahrer auch gegen ihren Willen an die Schrittgeschwindigkeit halten. Das funktioniert allerdings nicht immer.
Da sind wir heute mit dem einen Anbieter gestartet und haben festgestellt, dass man damit nicht am Main entlang fahren kann. Da ist eine Sperre drin, irgendeine elektronische. Deswegen sind wir dann umgestiegen auf einen anderen Anbieter und mit dem sind wir dann auch gemütlich am Main entlang gefahren.
Es drosseln also nicht alle Anbieter ihre Roller, auch wenn die Stadt Frankfurt das gerne sehen würde. Damit es in Zukunft weiterhin bei möglichst wenigen Unfällen bleibt.
Die E-Roller faszinieren und gleichzeitig passieren immer wieder Unfälle mit ihnen. Sophie Spelzberg hat für uns Bilanz gezogen. Letzten Oktober in Dietzenbach. Ein Mann würgt seine Frau bis zur Bewusstlosigkeit, verfolgt sie mit einem Messer. Dann liefert er sich noch eine Verfolgungsjagd mit der Polizei und rast am Ende in einen Streifenwagen. Heute hat das Landgericht ihn zu 8,5 Jahren Haft verurteilt. hr-Info-Reporterin Petra Demand hat den Prozess für uns beobachtet. Die Verteidigung hatte ja unter 5 Jahren gefordert. Warum ist die Kammer so deutlich darüber gegangen?
Der Dietzenbacher hatte das Ganze zwar als unverständlichen Ausraster dargestellt, aber das Gericht ist sich sicher, dass es keine Affekthandlungen gewesen sein können. Der damals 52-Jährige hatte mehrfach von der Frau abgelassen und dann doch wieder angesetzt und er ist auch absichtlich in einer Tempo-30-Zone mit über 100 km/h in den Streifenwagen gerast. Außerdem hatten Zeugen berichtet, dass er sich auch schon früher im privaten Umfeld sehr aggressiv gezeigt hat.
8,5 Jahre Haft für einen Dietzenbacher, der seine Frau gewürgt hat und in einen Streifenwagen gerast ist. Petra Demand hat berichtet. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Die Sendung gibt es auch als Podcast im Internet auf hrinforadio.de.